Wird es unruhiger an den Aktienmärkten? Am Mittwoch im Weitblick hatte ich Ihnen zumindest einige Warnzeichen genannt. Und jetzt schauen wir mal, was bis einschließlich Donnerstagabend an den Aktienmärkten, vor allem in den USA, daraus geworden ist. Also bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit der inzwischen 40. Ausgabe von Winklers Wochenschluss. Der Titel der heutigen Ausgabe lautet: Gute US-Daten, das Ende der Zinssenkungsrallye, Fragezeichen. Wir haben Freitag, den 26. September und mein Name ist Michael Winkler. Noch einmal herzlich willkommen. Lassen Sie uns direkt loslegen. Sie hatten mir nach dem Weitblick einige Fragen und auch Kommentare zukommen lassen. Und mit dem ersten, gerne auch sehr provokanten, möchte ich direkt beginnen. Und zwar beschäftigt er sich mit dem Schweizer Aktienmarkt, Swiss Leader Index. Und für Sie ist es nicht der Swiss Leader Index, sondern ein super langweiliger Index. Herr Winkler, wir brauchen mehr Weitblick, waren Ihre Worte. Es schauen hier nicht nur Pensionäre zu. Vielen Dank vor allen Dingen für die sehr originelle Definition des SLI, nur weil er momentan in der Seitwärtsbewegung ist. Ein, zwei Sätze dazu. Wir sind eine Schweizer Bank. Viele unserer Kunden kommen speziell zu uns wegen des Schweiz-Themas. Das heißt, wegen des Währungsthemas Schweizer Franken und wegen des Aktienmarktthemas Schweizer Qualitätsfirmen. Das nur als Information für Sie. Insofern, auch wenn es Sie, lieber Palatinator, nicht interessieren sollte, viele unserer Kunden tut das und ich werde auch natürlich weiterhin darüber berichten. Falls Sie das weiterhin, weil es für Sie super langweilig ist, nicht interessieren sollte. Sie wissen, es kommt in der Regel am Anfang der Sendung. Wir haben einen festen Ablaufplan und wir haben auch die Timestamps. Überspulen Sie es einfach und starten Sie dann gerne mit den für Sie interessanten Themen. Denn ich hoffe, auch für Sie werden wir immer einiges bereithalten. So viel dazu. Dann Ihre erste konkrete, wirkliche Frage. Kann KI das Geschäftsmodell der Versicherungen hinsichtlich der Risikobewertungen kaputt machen? Ich weiß nicht, ob wir Ihre Frage vielleicht falsch verstanden haben, aber wir sehen es genau andersherum. Bei der Risikobewertung geht es um Analyse von Daten und wer kann das besser als die KI? Also niemand außer der KI sozusagen. Also insofern glauben wir eher daran, dass das Geschäftsmodell der Versicherung aufgrund einer verbesserten Analysefähigkeit durch den Einsatz von KI eher gestärkt wird und nicht kaputt gemacht wird. Aber vielleicht haben Sie die Frage auch anders gemeint. Wir sehen es zumindest, den Einsatz von KI auch für den Versicherungssektor grundsätzlich eher positiv. Und Sie haben uns noch eine Frage zukommen lassen. Der beschäftigt sich mit den europäischen Banken. Es geht um die Analyse des europäischen Bankensektors, Stoxx 600 Banken. Wobei es gar nicht ganz korrekt, weil die Banken, die ich Ihnen heute rausgesucht habe, das ist gar nicht der, sehe ich gerade, ist gar nicht der Stoxx 600, sondern wir haben uns auf die Eurozone konzentriert, also die Analyse des Euroland-Bankensektors. Wie sieht der aus? Was charakterisiert ihn? Wie ist die Performance, wie ist die Bewertung und wie sind die Aussichten? Schauen wir doch mal hinein. Also der Euroland-Bankensektor, der besteht, wenn wir uns den Index anschauen, momentan aus 29 Titeln. Und er ist, wenn wir uns die Länderstruktur betrachten, sehr südeuropalastig. Also die spanischen Banken haben ein Gewicht von 27%. Die italienischen Banken haben ein Gewicht von 25%. Da sind wir schon bei 52%. Die französischen Banken haben noch einmal 15% Gewicht. So 52 und 15, da sind wir schon bei 67, also bei knapp 70% der Euroland-Banken kommen eher aus den südeuropäischen Ländern. Und wenn Sie nach Deutschland fragen, auch durch die Kursrallye von Deutsche Bank und Commerzbank, sind wir da inzwischen bei knapp 10% an vierter Stelle. Die größte Bank im Index, auch das nur der Form halber, die Banco Santander, also eine spanische Bank mit knapp 13% Indexgewicht. Dann kommt die UniCredit aus Italien, 11%, BNP Paribas mit 9% Gewicht, Intesa San Paolo, die nächste italienische Bank, 8,5%. Banco Bilbao Vizcaya, 8,4%. Dann die ING mit 7%. Und dann kommt die Deutsche Bank mit 6%. So viel zur Struktur, also eher südeuropäisch geprägt. Von der Bewertung, das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei etwa aktuell 10 mit einer momentanen durchschnittlichen Dividendenrendite von etwa, ja, zurzeit 4,5%. So viel zur Struktur des Euroland-Bankensektors, zur Bewertung. Also wenn ich jetzt den Stocks Gesamteuropa-Banken genommen hätte, hätten wir natürlich UK mit vor allem der HSBC noch dabei und in der Schweiz die UBS. Aber das ist jetzt speziell unser Euroland-Thema und die Analyse des Euroland-Bankensektors. Und dann schauen wir doch einfach mal in die Kursentwicklung des laufenden Jahres dieses Sektors hinein. Und wenn ich mir dieses Bild anschaue, das ist jetzt beginnend eben in diesem Jahr im Januar bei einem Kurs- oder Indexstand von etwa 140, ein wunderschöner, idealtypischer Aufwärtstrend. Woran mache ich den fest? Also das eine ist das Chartbild an sich, also der Kursverlauf. Denn von 140 zum Jahresstart waren wir jetzt in den letzten Wochen bei knapp 240. Wir sind jetzt bei 232, also in der Nähe des Höchstkurses des laufenden Jahres. Das ist schon ein Kursanstieg von 140 auf 240. Das ist schon knackig. Und idealtypisch sage ich auch, weil der Index notiert momentan oberhalb aller Durchschnittslinien, also die pinke Linie 38 Tage, da ist er gerade dran seit einigen Wochen. Wir haben die grüne Linie 100, da ist er deutlich drüber und über die gelbe 200-Tage-Linie natürlich erst recht. Und alle diese Linien steigen, also all das charakterisiert einen idealtypischen Aufwärtstrend. Die Banken sind, wenn wir uns das anschauen von der Kursentwicklung, also im laufenden Jahr als Sektor mit einem, ja, Kursgewinn von knapp plus 60% und inklusive reinvestierter Dividenden plus 65% mit, nehmen wir jetzt noch den Rüstungsbereich dazu, hier in Europa mit die Top-Performer. Und das ist eine ganz, ganz starke Entwicklung, absolut. Sie sind natürlich Profiteur des höheren Zinsumfelds und steilerer Zinskurven, die wir inzwischen haben. Kurzfristigen Ausblick, also wir waren jetzt, wenn wir im Monat August, September auf nochmal in den Kursverlauf hineinschauen, jetzt zweimal knapp an dieser Marke von 240 im Index, haben es bisher nicht geschafft, halten gerade bisher noch die 38-Tage-Linie, was im kurzfristigen Bild nicht so schön ausschaut, wenn wir in den unteren Teil der Grafik schauen, darauf bin ich noch nicht eingegangen, der MACD, der hat eine klare negative Divergenz, weil das zweite Kurshoch bei knapp 240 hat er definitiv nicht mehr mitgemacht. Außerdem ist er momentan eher noch short. Also insofern, wir haben grundsätzlich einen intakten Aufwärtstrend. Die Frage auf Sicht der nächsten Wochen stellt sich einfach, haben die Banken, hat der Sektor weiterhin die relative Stärke und die Kraft, diesen Aufwärtstrend fortzusetzen? Das würde bedeuten, wir würden es anhand eines Überwinden der Marke von 240 sehen, dann hätten wir ein neues Kaufsignal und eine neue Fortsetzung des bisher intakten Trends. Oder geht ihm einfach jetzt hier ein bisschen die Puste aus und wir kommen auf das Thema größere Konsolidierung zu sprechen und würden dann darüber reden, ja, wohin kann er denn konsolidieren? Dann hätten wir auf jeden Fall im Bereich von 215 die 100-Tage-Linie oder im Bereich von 195 dann etwa die 200-Tage-Linie. Also neues Kaufsignal oder stärkere Konsolidierung, das ist momentan nicht klar. Auf jeden Fall waren die Banken mit der Renner am europäischen Aktienmarkt oder auch weltweit, wenn Sie sich die anderen Bankensektoren anschauen, starke Performance. Das ist die taktische Ebene. Die strategische Ebene auf Wochenbasis, Sie kennen das von mir. So, wir schauen uns die Kursentwicklung doch mal seit dem Covid-Tief März 2020 an. Da notierte der Index im Bereich von 50 Punkten und wie gesagt eben aktuell auf zwar knapp 240 aktuell. Wir sehen seit diesem Covid-Tief im März 2020, wenn wir uns den Kursverlauf betrachten, zum einen stetig steigende Tiefpunkte, das typische Charakteristikum eines Aufwärtstrends. Und auch auf der Wochenebene, wenn wir uns die Wochendurchschnittslinien über die letzten Jahre anschauen, sieht das nach einem dynamisch schönen Aufwärtstrend aus. Denn auch hier steigen alle Wochendurchschnittslinien, also 38 Wochen pink, 100 Wochen grün, 200 Wochen gelb, alle wunderschön, Index notiert darüber. Das ist genau das, so wie man es gerne hätte. Der Wochen-MACD, der ist noch long, aber wenn Sie sich das Niveau im unteren Teil der Grafik anschauen, das Niveau, was wir inzwischen erreicht haben, würde ich sagen, da laufen wir langsam heiß. Viel besser kann es nicht mehr werden, weil das ist mit Abstand auch das höchste Niveau, was wir in den letzten 5 Jahren hatten. Kurz zusammengefasst, auch hier die Phase nochmal der Performance, dieses von 40 auf 240 im Index. Das sind deutlich über 300% Performance. Und wenn ich noch in diesem Zeitraum, da die Banken die ganze Zeit relativ gute Dividendenrenditen hatten oder haben, mit hineinrechnen, wären wir sogar bei plus 450%. Und selbst ohne die Dividenden haben sozusagen in den letzten 5 Jahren die Bankaktien PA 30% zugelegt. Und das ist ein Mehrfaches dessen, was die Indizes, also die breiten Marktindizes, zugelegt haben. Und die große Frage ist natürlich für Sie dann auch mit dem Blick nach vorne. Kurzfristig gegebene intakter Aufwärtstrend, ja, alles okay. Aber das Ausmaß der Kurssteigerung, 5 Jahre lang im Schnitt mit etwa plus 30% PA, ist natürlich etwas, was durch das in den letzten Jahren deutlich angestiegene Zinsniveau und der deutlich höheren Profitabilität der Banken zustande gekommen ist. Und wir haben ja heute immer noch relativ, gerade am langen Ende, relativ hohes Zinsniveau, steile Zinskurven ist gut für die Banken, ja. Aber ich hatte Ihnen gesagt, im Sektor das Kurs-Gewinn-Verhältnis aktuell bei 10. Das war in den Jahren davor auch mal eher in dem Bereich 6 bis 7. Das heißt, es hat eine deutliche Neubewertung des Bankensektors in den letzten Jahren stattgefunden durch diese starken Kursanstiege. Die Dividendenrendite, die im Schnitt vorher dann bestimmt bei 6 bis 7 lag und jetzt im Index bei etwa 4,5 ist, heißt auch hier, ich glaube, relativ sicher prognostizieren zu können, und ich gebe selten Prognosen ab, die Phase der starken Performance und vor allem der Outperformance gegenüber dem breiten Markt, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, neigt sich eher dem Ende zu. Auch die Bankaktien sind langsam wieder fair und normal bewertet und von einer deutlichen Unterbewertung, wie vielleicht noch vor einigen Jahren, und einer deutlich verbesserten Profitabilität mit dem Blick nach vorne. Das ist, glaube ich, inzwischen alles eingepreist. Also insofern, es ist okay, um Ihre Frage zu beantworten. Aber würde ich heute aggressiv jetzt Banken übergewichten mit dem Blick nach vorne? Ich glaube, das ist nicht mehr nötig. Das waren, soweit ich weiß, jawohl, Ihre Fragen. Und wir starten mit unserem zweiten Punkt, die Meldung der Woche. IFO, unser IFO-Index, IFO-Geschäftsklima eingetrübt. Ein überraschender Dämpfer für die Konjunktur. Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Unternehmen hat sich im September wieder verschlechtert. Nach einer Serie von 6 Anstiegen in Folge. Also in den letzten 6 Monaten ging es peu à peu mit einer Stimmungsverbesserung im IFO-Index nach oben. Unter anderem wahrscheinlich auch ein Treiber für die positive Performance des deutschen Aktienmarktes. Und jetzt geht es aber weiter. Auch die Forschungsinstitute erwarten in diesem Jahr nur noch ein Mini-Wachstum. Und wenn wir ein bisschen detaillierter hineinschauen, ist diese Verschlechterung des IFO-Index, er ist nämlich, man hatte erwartet, dass er auf 89,4 weiter ansteigt, also den 7. Monat mit einem Anstieg. Er ist aber ganz überraschend, und das war das Thema gestern, um 1,2 Punkte auf 87,7 gesunken. Also überraschend, erstmals seit einem halben Jahr wieder verschlechtert. Und für alle die nochmal, wir schauen gerne auf Frühindikatoren. Das ist ja der Blick nach vorne für die Börse. Er ist, zumindest für Deutschland, der wichtigste Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland. Und der IFO-Präsident kommentierte das Ganze: Die Hoffnung auf wirtschaftliche Erholung erleidet einen Dämpfer. Auch da brauchen wir uns vielleicht nicht wundern, warum der DAX seit 4-5 Monaten nicht mehr vom Fleck kommt und bei 24.500 permanent oben anstößt. Und woran kann das liegen, dass es auf einmal zu dieser überraschenden Verschlechterung der Stimmung der Unternehmen gekommen ist? Naja, auch eine Schlagzeile von gestern zum Thema Reformen in Deutschland. Unmut in der Union über Merz. Also die Union unzufrieden sozusagen mit dem eigenen Bundeskanzler. Mit einem Zitat: Die Stimmung ist unterirdisch. Der Bundeskanzler kündigt unablässig Reformen an, doch deren Umsetzung verläuft schleppend. woran das wohl liegt. In der Union wächst die Ungeduld. Intern rückt sogar Fraktionschef Spahn vom Herbst der Reformen ab. War das nicht über die gesamten Sommermonate das Thema für diesen Herbst? Im Herbst kommen die Reformen und scheinbar passiert relativ wenig. Das könnte durchaus erklären, warum dann auch ein IFO fällt und warum der deutsche Aktienmarkt nicht mehr von der Stelle kommt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also das war zumindest eher die negative Überraschung zum Thema konjunktureller Ausblick nach vorne in Deutschland. Ein ganz anderes Thema, unser dritter Punkt. Und jetzt hoffe ich wieder für unseren doch gelangweilten und ungeduldigen Zuschauer etwas für ihn vielleicht Passenderes zu finden. Wir kommen zum Index der Woche. Und da habe ich für Sie ein Update zu den Emerging Markets dabei. Warum Emerging Markets und warum jetzt auch ein Update? Also zum einen hatten wir ja vor einigen Monaten eine Sonderfolge zum Thema Emerging Markets gemacht. Zum zweiten, wenn ich über das Thema Anlagestrategie und vernünftige Depotstruktur spreche, was ich in diesem Jahr auch schon wiederholt gemacht hatte, war grundsätzlich, und es bleibt dabei, die Aussage, ein Depot, das am MSCI World mit über 70% US-Aktien sich orientiert oder so gewichtet ist, ist für uns definitiv mit dem Blick nach vorne nicht mehr die aktuelle beste Variante. Wir haben in dem Bereich 40-50% USA im Portfolio. Wir haben etwas mehr Europa, aber wir packen auch, und wer sich an den normalen MSCI World hält, hat ja gar keine Emerging Markets. Und selbst wer den MSCI World All Country nimmt, hat nur wenige Prozentpunkte Emerging Markets. Wir reden darüber, dass die Emerging Markets, und das sagen wir auch schon seit Monaten, einfach einen höheren Stellenwert im Portfolio haben sollten. Und dazu schauen wir doch direkt einmal in den Kursverlauf, auch hier der letzten jetzt 5 Jahre, hinein. Und dazu aber ganz speziell auf diesen Kursanstieg, den wir jetzt in diesem Jahr, vor allem in den letzten Wochen gesehen haben. Denn Woche für Woche, wenn wir über den DAX oder Europa sprechen, seit Mai nämlich, das ist jetzt schon seit 4 Monaten, rede ich darüber, dass die europäischen Aktienmärkte nicht vom Fleck kommen. Und wenn wir in die Grafik hineinschauen, wir sehen eine permanente Rallye mit einfach neuen Höchstkursen im MSCI Emerging Markets Index. Und wenn wir auf die Zahlen schauen, er startete in das Jahr mit einem Indexstand von etwa 1.100 und wir sind bei momentan 1.350, 250 drüber, also knapp etwa 25%. Und deswegen habe ich Ihnen auch den 5-Jahres-Zeitraum mitgebracht, denn dort sehen wir noch von Januar, Februar 2021 das Kurshoch, was wir etwa bei 1.450 Punkten hatten. Das haben wir fast dann wieder erreicht. Und die Emerging Markets profitieren momentan, um das zusammenzufassen, auch diese positive Entwicklung, von ja, 2 strukturellen, aktuellen Trends. Zum einen haben wir das Thema grundsätzlich schwächerer US-Dollar. Davon profitieren sie. Und auch wieder das Thema ja aktuell geworden, Zinssenkungen der Fed, also grundsätzlich ein niedrigeres Zinsniveau, zumindest am vorderen Ende der USA. Das sind alles Dinge, die dann die Emerging Markets interessanter machen. Dazu kommt, neben der technischen Betrachtung und auch der Outperformance in diesem Jahr, die Region, so heterogen sie sein mag, in der Summe verfügt eigentlich über bessere Fundamentaldaten, was bedeutet niedrigere Verschuldungsraten und höhere Wachstumsraten als die westliche Welt. Also auch wenn wir gerade jetzt mal in die USA schauen, über was haben wir, 120% Verschuldungsrate zum BIP, 6-8% jährliches Haushaltsdefizit. Mit diesen Daten und mit dieser Schuldenaufnahme kann ich natürlich jeden Konjunkturaufschwung finanzieren. Grundsätzlich sind diese Daten aber eher Daten, die wir vielleicht früher von den Emerging Markets erwartet hätten. Und wenn ich nicht wüsste, dass das die USA wären, würde ich sagen, dieser Verschuldungsstand und weiter steigende Verschuldung und diese hohen Defizite, das sind eher Kennzeichen, entschuldigen Sie, wenn ich das so salopp sage, einer Bananenrepublik. Das nur so ganz nebenbei. Also unser Index der Woche, MSCI Emerging Markets, auch mit neuen Rekorden, die fundamental, auch was die Bewertung angeht, deutlich günstiger sind und von den Rahmenbedingungen grundsätzlich profitieren. Und sie gehören in ein internationales, globales Aktienportfolio, wie man auch immer es abbilden möchte, einfach mit hinein. So viel zu unserem dritten Punkt, der Index der Woche. Und jetzt komme ich zu etwas, das hatte ich Ihnen am Mittwoch versprochen. Wir starten oder legen eine neue Folge der Rubrik Winklers Workshop auf. So, Winklers Workshop, das heißt, ich versuche Ihnen immer etwas zu erklären, näher zu erläutern. Wir gehen heute so ein bisschen in den Bereich der technischen Analyse hinein. Und zwar möchte ich mit Ihnen an drei prominenten Beispielen die Phasen der Bodenbildung nach einem längeren Kursrückgang betrachten. Und dann kann man sehr schön charakterisieren, in welchem Zustand sich die einzelne Aktie, und ich habe Ihnen drei Aktien mitgebracht, momentan befindet. Ich würde mit dem ersten Beispiel starten. Wir reden von den eigentlich die drei Beispiele, die ich Ihnen mitgebracht habe. Und ich sage ja drei prominente Beispiele von den drei größten Aktien Europas. Also oder fast SAP habe ich nicht dabei. Aber wir reden zum einen von Novo Nordisk. Und wir schauen direkt mal in den Kursverlauf seit Sommer 2024 hinein. Ich habe Ihnen hier die Euro-Notierung mitgebracht. Also normal notiert sie ja in dänischen Kronen, aber das macht nichts. Für uns schauen wir hier auf die Euro-Notierung. Und im Sommer 2024 hatte sie nach einer jahrelangen Rallye einen Höchststand von etwa 140 Euro erreicht. Und wenn wir dann schauen, was dann passiert ist, eine peu à peu permanente Verschlechterung, also zu diesem Zeitpunkt, das ist noch im linken Teil der Grafik zu sehen, eben ein intakter Trend, sie notierte oberhalb der Durchschnittslinien. Dann fing sie an, erst die kurzfristige Linie zu durchbrechen, dann die grüne, die 100-Tage-Linie, an die sie dann auch im Sommer, Herbst mehrfach gescheitert ist. Und letztlich ist sie dann auch durch die gelbe Linie durchgefallen, durch die 200-Tage-Linie. Und dann fingen im Laufe der Zeit diese Linien auch an, ihren Steigungswinkel zu verändern, nämlich von steigend auf seitwärts und dann auf fallend. Und der Kurs notierte permanent unterhalb dieser Durchschnittslinien. Das typische Charakteristikum eines intakten Abwärtstrendes. So, und jetzt schauen wir doch nach diesem langen, langen Weg nach unten von den 140 Euro von ein Vierteljahren auf vor wenigen Wochen ein Tief von knapp 40 Euro. Das ist schon knackig von 140 auf 40. Und das zeigt auch wieder, dass man sehr häufig bei einer Aktie, vor allem wenn sie sehr beliebt ist, sehr bekannt ist, es vorher mehr oder weniger sogar einen Hype darum gab und anfängt, Schwäche zu zeigen, sagen wir mal im Sommer, Herbst von diesen 140 dann auf die 100-Euro-Marke gefallen ist, zu sagen, oh, Novo Nordisk vor wenigen Wochen, vor wenigen Monaten noch bei 140, jetzt ist sie bei 100, also circa 30% tiefer, da fange ich doch mal an zu kaufen. Und rein charttechnisch betrachtet, muss man sagen, unterhalb der Durchschnittslinien, die Durchschnittslinien fallen, die hat nicht zurückerobert, sollte man wahrscheinlich besser warten. Und das ist das, was einem, auch mir, dann häufig passiert, dass man aufgrund einer guten, fundamentalen Meinung zu einem Titel diese technische Verschlechterung, die stattgefunden hat, auch nicht so ganz wahrhaben will und man eventuell eben zu früh anfängt zu kaufen. Denn wenn Sie mir vor einem Jahr bei 100 Euro gesagt hätten, dass die Aktie von dort noch einmal 60% verlieren wird auf knapp die 40, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber der Chart hat die ganze Zeit zumindest keine Kaufsignale gegeben. Die Durchschnittslinien fallen, fallen, fallen und der Kurs hat eben, wie gesagt, vor wenigen Wochen bei knapp 40 sein Tief gebildet. Wie sieht die Situation jetzt aktuell taktisch aus? In den letzten Wochen hatten wir von diesen knapp 40 Euro ein Kursanstieg bis auf 53 Euro gesehen. Was wiederum, auch das darf man nicht unterschätzen, eine Kursrallye von deutlich über 30% war. So, jetzt sind wir aktuell im Bereich um die 48 und es fällt auf, wir haben zum einen mit den 53 Euro so in etwa das, die Tiefs aus dem April erreicht, also das erste charttechnische Widerstandsniveau erreicht. Und wenn wir uns jetzt die gleitenden Durchschnittslinien anschauen, haben wir es zum einen geschafft, die pinke Linie, die 38-Tage-Linie zu überwinden. Das ist schon mal gut, die dreht auch ein. Aber wir sind bei diesen 53 Euro an der fallenden 100-Tage-Linie abgeprallt, die bei 55 momentan notiert. Gut, und von der gelben 200-Tage-Linie sind wir natürlich immer noch meilenweit intakt. Und auch vom Blick nur auf den Kursverlauf kann man ganz klar sagen, dieser Abwärtstrend ist noch intakt. Wir sehen hoffentlich die frühe Phase der Bodenbildung, die erste Stabilisierung, die erste stärkere Gegenrallye. Aber auch das zeigt das auf der Zeitebene. Bodenbildungen benötigen einfach Zeit. Das ist häufig nicht innerhalb weniger Wochen, sondern meistens erst nach mehreren Monaten getan. Und Novo Nordisk als erstes Beispiel, das ich Ihnen zeige, ist sozusagen momentan in einer frühen Phase der Bodenbildung nach dem Kurswatch. Wir betrachten auch hier die strategische Ebene, auch hier wieder mit dem Blick auf den Kursverlauf seit Anfang 2020. Und da sehen wir nämlich bis dorthin diesen wunderschönen, schönen Kursanstieg von 25 Euro bis auf eben die 140 Euro letztes Jahr. Und wir sehen, wie der Kurs mehrere Jahre oberhalb dieser Durchschnittslinie notierte und alle schön steigend waren, das Bild eines idealtypischen Aufwärtstrendes und wie sich das dann begonnen hat, im Sommer, Herbst letzten Jahres zu verschlechtern. Wie ist der Blick aktuell? Ja, wir sind momentan mit unseren 48 Euro immer noch unterhalb aller Wochendurchschnittslinien. Kann auch kaum anders sein, wenn ich Ihnen gerade sagte, auf der Tagesebene sind wir unterhalb der 100- und 200-Tage-Linie. Wir sind auch in der Wochenebene sogar nach wie vor deutlich unter der 38-Wochen-Linie, die jetzt bei etwa 61 notiert. Also insofern, dieser Abwärtstrend seit letzten Sommer, er ist noch intakt. Spannend wird es hier, und das mache ich ja sehr gerne bei technischer Analyse. Ich betrachte mir zum einen den Kursverlauf, zum zweiten gerne Durchschnittslinien und das Verhalten der Durchschnittslinie. Und drittens ziehe ich auch sehr gerne Indikatoren mit hinzu, weil das kann in der Summe ein rundes Bild geben. Und was fällt hier auf? Wenn wir in den unteren Teil der Grafik schauen, da habe ich Ihnen den MACD auf Wochenbasis mitgebracht. Und da muss ich sagen, der gefällt mir gut. Warum? Der Wochen-MACD hatte sein Tief, als die Aktie im Sommer, im Frühjahr, ihr Tief bei den etwa 50, 55 Euro hatte. Und diesen letzten Kursrutsch auf diese knapp 40 Euro hat der Wochen-MACD nicht mehr mit einem neuen Tief bestätigt. Eine positive Divergenz. Und wer mich öfter schaut, weiß, sowas mag der Herr Winkler. Also wir haben einen Wochen-MACD mit einer positiven Divergenz, der unter anderem auch auf Long notiert. Das sieht auf der strategischen Ebene schon mal gar nicht so schlecht aus. Und insofern geht es nur auf der kurzfristigen Ebene, muss man weiter Geduld mitbringen, bis einfach eine stärkere Stabilisierung stattgefunden hat. Aber erstes Beispiel, Novo Nordisk, frühe Phase der Bodenbildung mit einer positiven Divergenz im Wochen-MACD, und das sind doch schon mal Hoffnungsschimmer. Mein zweites Beispiel wird Ihnen zeigen, bei der nächsten Aktie, dass wir wieder einen Schritt weitergehen, um die Bodenbildung zu charakterisieren. Welche Aktie habe ich Ihnen als zweites Beispiel mitgebracht? Luxus aus Frankreich, unsere gute alte LVMH. Auch hier, seit dem Frühjahr 2024 hat ein deutlicher Kursrutsch stattgefunden. Sie notierte damals die Aktie bei knapp 900 Euro und hatte, wenn wir in den Kursverlauf hineinschauen, Ende Juni, Anfang Juli ihr Kurstief bei 440. Also auch hier reden wir innerhalb eines Jahres sozusagen von einer Halbierung. Und jetzt können wir bei der aktuellen Betrachtung sofort sehen, was die LVMH-Aktie im Rahmen des Bodenbildungsprozesses von der Novo Nordisk unterscheidet, weil sie ist schon einige Stufen weiter. Also, sie hat auch steigende Tiefpunkte. Also 440 im Juli, wir haben die 450 im August gehabt und wir sind momentan im Bereich um leicht über 500 Euro. Schon mal drei steigende Tiefpunkte. Dann, was die gleitenden Durchschnitte angeht, sie notiert eben oberhalb der 38-Tage-Linie. Und jetzt kommt das Unterschied zur Novo Nordisk. Sie notiert inzwischen auch oberhalb der grünen Linie, oberhalb der 100-Tage-Linie, die sie überwunden hat und sich nochmal draufgesetzt hatte bei etwa 480. Also schon die zweite Linie überwunden. Deutlicher Schritt weiter, denn diese Linie verläuft zum einen jetzt schon wieder parallel, also waagerecht, und Index, die Aktie notiert darüber. Das heißt, auch hier ist die 100-Tage-Linie jetzt auf einmal schon eine Unterstützung, während bei Novo die fallende 100-Tage-Linie noch ein Widerstand ist. Und das zu, also, wenn man direkt nur auf den Kursverlauf schauen, muss man sagen, das sieht schon besser aus. Charttechnisch alleine langt das noch nicht. Also der Abwärtstrend von den Kursen ist eigentlich immer noch intakt seit diesem Sommertief. Aber wir sind in der Bodenbildung deutlich weiter. Und das besonders Interessante ist, wenn wir auch hier auf der Tagesbasis auf die Indikatoren schauen. Hier habe ich Ihnen beide mitgebracht. Der obere Indikator nach wie vor der MACD und unten drunter der RSI-Index, RSI, der Index, den mein Kollege Christian Gombert so schön anschaut. Und was sehen wir hier auf der Tagesbasis? Den Tiefstand der Indikatoren hatten wir im April, als die Aktie im Bereich 490, 500 Euro notierte. Und jetzt kommt es wieder. Den letzten Kursrückgang bis in den Juli hinein auf die 440 Euro haben beide Indikatoren nicht mehr bestätigt. Sie haben keine neuen Tiefs gemacht, ganz im Gegenteil, sie sind schon am Steigen, steigende Tiefpunkte. Hier sehe ich wieder positive Divergenzen und das sieht dann gut aus. Also auch hier, neben dem Thema Bodenbildung benötigen Zeit, als Phase würde ich, Fazit, die erste Phase der Bodenbildung ist bei der LVMH schon abgeschlossen. Sie ist weiter in diesem Prozess als die Novo. Auch hier ein Blick auf die strategische Ebene. Auch hier muss man sagen, der Abwärtstrend, der eigentlich sogar schon im Jahr 2023 bei Kursen von gut 900 begonnen hatte, der ist rein von den Kursen immer noch intakt. Es ist noch keine wichtige Marke von den Kursen zurückerobert worden. Auch notiert der Kurs auf der Wochenebene immer noch unterhalb aller Durchschnittslinien. Aber er nähert sich zumindest schon mal der fallenden 38-Wochen-Linie. Die hat er inzwischen fast erreicht. Auch hier das Schöne, der Wochen-MACD im unteren Teil der Grafik, der ist long. Also auch hier sind wir dabei in der Bodenbildung. Wir sehen die ersten Hoffnungsschimmer und LVMH, Kursverhalten, Indikatoren und auch Durchschnittslinien ist in diesem Bodenbildungsprozess einfach schon einige Stufen weiter als die Novo. Und wenn wir das so Stück für Stück fortschreiben, eine Verbesserung des Bodenbildungsprozesses, dann kann es ja nur sein, dass das dritte Beispiel, was ich Ihnen mitgebracht habe, noch besser ausschaut. Und da muss ich sagen, ja, es schaut noch besser aus. Wen habe ich Ihnen mitgebracht? Die ASML. Auch hier reden wir von einem Kursrutsch von 1.000 Euro letzten Sommer auf Kurse Richtung 500 dieses Jahr im April, also auf fast eine Halbierung. Und der Chartverlauf sieht ein wenig anders aus. Ich gehe vor allem auf den Kursverlauf einmal direkt ein. Denn wenn wir den betrachten, dieses Tief im April, dazu hatten wir ein höheres Tief letztes Jahr im Herbst, November etwa. Das war dann bei 600 Euro. Und wir hatten jetzt im Juli, August ein Tief auch bei 600 Euro. Dann sieht dieses Bild aus, ich würde es jetzt gerne direkt einmalen wollen, wie eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Also der Kopf in der Mitte, im April tief und dann links und rechts eine Schulter, die höher sind. Und es ist eine Trendwende-Formation. Und wenn die Nackenlinie dieser Formation, das war bei Kursen jetzt um 700 Euro in den letzten Wochen, wenn die überwunden wird, was tatsächlich ja, wenn wir hineinschauen, geschehen ist, habe ich eine Trendwende-Formation, die vollendet ist. Das sieht richtig gut aus. Nichts zu wundern, dass dann nach dem Überwinden der Marke von 700 auch ein Kursanstieg dann direkt von 100 Euro auf über 800 ging. Dazu kommt, durch diese starke Kursrallye notiert die Aktie, anders als die anderen beiden, oberhalb aller Durchschnittslinien. Oberhalb 38, oberhalb 100, oberhalb 200 Tage. Tages-MACD ist long. Durchschnittslinien fangen jetzt auch grundsätzlich an, schon nach oben zu drehen. Wenn Sie sich noch einige Bilder zurück an Novo Nordisk erinnern, die fallen alle noch. Also hier sehen wir, dass die Bodenbildung, auch die hier ein Dreivierteljahr gebraucht hat, deutlich fortgeschritten ist. Und hier ist der Abwärtstrend definitiv beendet. Was bedeutet Kursrückgänge bei der ASML? Sollten Sie sich dann wieder Richtung 700 nähern, wären dann unter der technischen Betrachtung eindeutig Kaufkurse. Wie sieht die ASML auf der Wochenebene aus? Da sehen wir auch sehr schön, dass wir mit dem Überwinden dieser 700, 750 Euro und auch aller Wochendurchschnittslinien, also sie hat die 38-Wochen-Linie, die 100-Wochen-Linie und die 200-Wochen-Linie überschritten, gut ausschaut. Das erste Widerstandszone als Ziel nach oben ist im Bereich um 850 und das nächste Ziel, das zweite Ziel, wären die alten Hochs dann bei 1000. Also sie notiert oberhalb aller Wochendurchschnittslinien, der Abwärtstrend ist beendet, der Wochen-MACD im unteren Teil der Grafik ist auch long. Das heißt, hier bei der ASML sehen wir schon definitiv die Chance auf die Fortführung des langfristigen Aufwärtstrends. So viel zum heutigen Winklers Workshop, technische Analyse, Bodenbildungsprozess, verschiedene Phasen der Bodenbildung, wie verhalten sich einzelne Aktien, wie sind sie zu deuten. Novo noch am wenigsten, LVMH schon ein wenig weiter und ASML hat definitiv den Abwärtstrend durch den Kursanstieg der letzten Wochen beendet. Ich hoffe, das war interessant und auch an drei ganz prominenten Beispielen deutlich erklärt, wie die unterschiedlichen Phasen bei einzelnen Aktien oder bei diesen dreien momentan sind. Was bringt uns die Börsenwoche? Unser fünfter Punkt. Dazu eine Überschrift von gestern. Die US-Wirtschaft wächst stärker als erwartet. Aktien geben nach. Normalerweise sind ein starkes Wirtschaftswachstum und weniger Anträge auf die Arbeitslosenhilfe erfreuliche Nachrichten. Ja, gestern war es nicht so erfreulich, denn die positiven Nachrichten waren ja die zweite revidierte Schätzung auf das Wachstum der amerikanischen Wirtschaft im zweiten Quartal. Man hatte 3,3% auf Jahresbasis erwartet, es wurden eine 3,8%. Und da der Arbeitsmarkt in den letzten Wochen und Monaten so geschwächelt hatte, schaut man drauf, wie viele neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung kommen momentan rein. Und das waren gestern deutlich weniger als erwartet. Also es waren mehrere positive Daten für die US-Wirtschaft. Und die positiven Daten bedeuten aber momentan, da man sich ja mit diesen nicht so guten Daten in den letzten Wochen angefreundet hatte und dachte, das ist gut für die Notenbank, weil das gibt ihr Spielraum, die Zinsen weiter kräftig zu senken. Das Einzige, was man dafür momentan nicht braucht, sind gute Wirtschaftsdaten. Also, was ist natürlich passiert? Diese Zinssenkungshoffnung, die starken, die auch die Kurse ja in den letzten Wochen mitgetrieben haben, neben dem KI-Thema. Und so viel zum Titel unserer heutigen Sendung, gute US-Daten, Ende der Zinssenkungsrallye, Fragezeichen, belastet dann natürlich. Und das bedeutet jetzt im Wochenverlauf, den neuen Höchststand an den US-Aktienmärkten, den wir am Montag noch erreicht hatten, der wurde im Laufe dieser Woche abverkauft, ist jetzt ein hartes Wort, aber zumindest wurde nicht weitergekauft. Bedeutet für den S&P 500, der fällt von 6.700 Punkten am Montag jetzt Richtung 6.600, gestern teilweise sogar drunter. Der Nasdaq 100, der am Montag auch einen neuen Rekord erreicht hatte, bei 24.800 Punkten, der ist gestern zeitweise Richtung 24.200 gefallen. Heute Morgen auch wieder etwas besser. So, das heißt, die stärker als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten, die belasten die Zinssenkung. Man sieht es am Rentenmarkt. Die Rendite der 10-jährigen US-Treasury, die noch vor einigen Tagen sogar bis 4% gefallen war im Rahmen der schlechten Konjunkturdaten, die notiert jetzt schon wieder bei knapp 4,2, 20 Basispunkte Zinsanstieg. Das wiederum macht den US-Dollar attraktiver. Wir waren im Rahmen der schwachen Daten und der niedrigen Zinsen in den USA im Euro-Dollar-Kurs bis auf 1,18,5 gestiegen. Gestiegen heißt der Euro gestiegen, der Dollar gefallen. Jetzt sind wir bei 1,16,5, also wieder 2 Cent pro US-Dollar. Und das bedeutet in der Summe für unsere europäischen Aktienmärkte, der DAX ist schon länger in der Konsolidierung, seit Monaten. Und kurzfristig pendeln wir einfach zwischen etwa unten 23.300 und oben 23.800. Da sind wir auch immer noch. Und wenn es turbulenter eventuell werden sollte, wir sehen auch als weiteres Warnsignal die Kursrallye im Gold. Ich hatte Ihnen auch vor 1-2 Monaten gezeigt, als Gold die Marke von 3.450 Dollar überwunden hatte, ein neues Kaufsignal gegeben hatte. Das ist inzwischen mehr oder weniger abgearbeitet. Wir haben im Wochenverlauf Kurse von fast 3.800 Dollar gesehen. Gold ist weiterhin the place to be, auch wenn momentan eher mal Konsolidierung angesagt sein sollte. Fazit für die Woche. Die US-Aktienmärkte scheinen momentan etwas überhitzt. Die bisherigen Kursrückgänge, was wir jetzt gesehen haben, das Ausmaß ist aber noch völlig harmlos, nichts Kritisches. Fazit für die Woche insgesamt. Es scheint unruhiger zu werden. Wenn wir auf die Volatilitätsindizes schauen, einmal in den USA, der VIX-Index, der ist von seinem Tief noch von vor einigen Tagen bei 14,5, gestern in der Spitze sogar auf über 17,5 gestiegen. Ein Index, den Sie vielleicht nicht kennen und den ich auch nicht so oft dabei habe, der V-Stocks, also ein Volatilitätsindex, den wir für den amerikanischen Aktienmarkt in Form des VIX-Index haben, haben wir natürlich auch für den europäischen Aktienmarkt. Der V-Stocks ist der Volatilitätsstocks und das ist dann der Volatilitätsindex für den Euro-Stocks 50. Der steigt jetzt im Wochenverlauf von 15, gestern auch auf die 17,5. Die neuen Höchststände der Aktienmärkte, die wir noch Anfang der Woche gesehen hatten, wurden abverkauft, die wurden nicht weiter nachgekauft. Die Meldungen aus dem KI-Sektor, darauf bin ich ja auch am Mittwoch relativ ausführlich eingegangen, die erinnern, lassen Sie es mich bitte so klar formulieren, an viel heiße Luft und eine Blase, auch wenn man das nicht gerne hört. Wenn ich, um es mal an dem Beispiel zu formulieren, wenn ich Nvidia bin und sage, na, ich werde vielleicht bis zu 100 Milliarden in OpenAI investieren, damit OpenAI mit diesem Geld dann meine Chips kauft, also mit dem eigenen Geld. Also, da sind wir langsam in einer Phase angekommen, die nicht mehr seriös ist. Mal schauen, wie lange das noch gut geht. Die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen der Fed, die haben mit den guten Konjunkturdaten von gestern mal zumindest einen Dämpfer erlitten. Die Kursrückgänge, die wir bisher am Markt gesehen haben, die sind aber völlig harmlos. Also diese 1,5%. Aber was ich glaube ist, dass die Aktienmärkte nach dieser Rallye seit dem April-Tief inzwischen gesehen haben, also S&P 500, von 4.800 auf 6.700 Punkte, deutliche zweistellige prozentuale Gewinnraten, die erscheinen einfach anfällig für Korrekturen oder Konsolidierung. Die nächsten Tage werden uns zeigen, wie es weitergeht, ob es nur relativ harmlos wird oder ob es vielleicht dann doch mal ein bisschen kräftiger werden wird. Wir bleiben zumindest dafür für Sie am Ball. Und die Frage lautet auch, geht Europas Aktienmärkten die Puste aus? Die Konjunkturerwartungen sind noch einmal zurückgenommen worden. Der IFO-Index fällt überraschend. Also auch nicht unbedingt der Treibstoff, der jetzt für den Herbst für einen wunderbar steigenden, weiter steigenden Aktienmarkt spricht. Schauen wir mal. Nächste Woche wissen wir mehr. Sie wissen es, nächsten Mittwoch wieder mit mir, dann im Weitblick. Bis dahin ein wunderschönes Wochenende. Genießen Sie die Zeit. Ich freue mich wie immer über Ihr Einschalten, über Ihren Daumen, über Ihr Abonnement, Ihre Fragen, Ihre auch salopp gesagt kritischen, provokanten Anmerkungen. Auch das erfreut mich. Vielen Dank dafür und ich verbleibe wie immer. Es war mir eine Ehre, Ihr Michael Winkler.